Das zitternde Meer. Das zitternde Meer grenzt im Westen an Westeros, im Süden an Essos, im Norden an die riesige gefrorene Wildnis aus Eis und Schnee, die von Seefahrern die Weiße Wüste genannt wird, und im Osten an unbekannte Länder und Meere. Wir werden vielleicht nie erfahren, wie weit sich dieser riesige, kalte und unwirtliche Ozean ausdehnt, denn niemand aus den sieben Königslanden ist je weiter in den Osten vorgestoßen als bis zu den 1000 Inseln, während jene, die in den hohen Norden aufbrechen, bald auf heulende Winde, gefrorenes Meer und Berge aus Eis treffen, die das stärkste Schiff zerdrücken können. Dahinter, so sagen die Seeleute, herrsche ein ewiger Schneesturm, und sogar die Berge selbst scheinen wie irre in der Nacht zu schreien. Schon lange sind sich die weiseren Gelehrten darin einig, dass unsere Welt rund ist. Wenn das zutrifft, müsste es möglich sein, über die Spitze der Welt hinaus zu segeln und auf der anderen Seite der Erde Länder und Meere zu entdecken, von denen bislang niemand auch nur geträumt hat. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele verwegene Schiffer versucht, einen Weg durch das Eis zu finden. Betrüblicherweise kamen die meisten dabei ums Leben oder kehrten halb erfroren und zerknirscht um. Obwohl es stimmt, dass sich die Weiße Wüste im Sommer zurückzieht und im Winter ausdehnt und die Küstenlinie sich daher stets verändert, ist es noch niemandem gelungen, die sagenumwobene Nordpassage zu finden und auch nicht das warme Sommermeer, von dem Maester Hariston aus White Harbor annimmt, es läge irgendwo geschützt, weit hinter den Eisklippen des Nordens verborgen. Seeleute, die von Natur aus ein abergläubischer Haufen sind und sich viel auf ihre Lieder und Märchen einbilden, erzählen so manche Geschichte über diese kalten Gewässer des Nordens. Sie sprechen von seltsamen Lichtern, die am Himmel schimmern, wo die Dämonenmutter der Eisriesen ewig durch die Nacht tanzt und versucht, die Männer nach Norden ins Verderben zu locken. Und man raunt von der Kannibalenbucht, wo Schiffe für immer festsitzen, wenn das Wasser hinter ihnen gefriert. Es gibt Geschichten über hellblaue Nebel, die über das Wasser ziehen, Nebel so kalt, dass jedes Schiff, das hineingerät, augenblicklich gefriert. Geschichten über ertrunkene Geister, die sich des Nachts erheben und die Lebenden in die graugrüne Tiefe hinabzerren. Geschichten über Meerjungfrauen mit blasser Haut und schwarz geschuppten Schwanzflossen, die wesentlich arglistiger sein sollen als ihre Schwestern im Süden. Von all den seltsamen und fabelhaften Bewohnern des zitternden Meeres sind die Eisdrachen allerdings die größten. Diese kolossalen Tiere sind um ein Vielfaches größer als die Drachen Valyrias und bestehen angeblich aus lebendigem Eis. Ihre Augen sind aus hellblauem Kristall, und wenn sie am Himmel kreisen, kann man durch ihre riesigen, durchsichtigen Schwingen den Mond und die Sterne sehen. Während gewöhnliche Drachen, falls man einen Drachen als gewöhnlich bezeichnen kann, Feuer speien, hauchen Eisdrachen Kälte, einen so schrecklichen Frostatem, dass er einen Menschen in einem halben Herzschlag zu Eis verwandeln kann. Im Laufe der Jahrhunderte wurden diese riesigen Drachen von Seeleuten aus einem halben Hundert verschiedener Länder gesichtet, daher könnten die Geschichten ein Körnchen Wahrheit enthalten. Erzmeister Margate hat vermutet, dass viele Legenden des Nordens, Frostnebel, Eisschiffe, die Kannibalenbucht und so weiter, auf entstellte Berichte über Eisdrachen zurückgehen könnten. Obgleich dieser Gedanke unterhaltsam ist und über eine gewisse Eleganz verfügt, ist er reine Spekulation. Da Eisdrachen angeblich schmelzen, wenn sie erschlagen werden, gibt es bislang keinen überzeugenden Beweis ihrer Existenz. Lassen wir Märchen Märchen sein und wenden uns den Tatsachen zu. Trotz der düsteren Legenden, die über die nördlicheren Gewässer des zitternden Meeres im Umlauf sind, wimmelt es darin von Leben. Hunderte Fischarten schwimmen in der Tiefe, darunter Lachse, Trajas, Tobiasfische, graue Rochen, Neunaugen und andere, Aale, Renken, Seesaiblinge, Haie, Heringe, Makrelen und Kabeljaue. An den Küsten findet man überall Krabben und Hummer, da darunter einige von wahrhaft riesenhafter Größe, während auf zahllosen Felsinseln Seehunde, Narwale, Walrosse und Seelöwen ihre Kolonien haben. Die wahren Könige dieses Nordmeers sind, die Eisdrachen ausgenommen, die Wale. Ein halbes Dutzend Arten dieser großen Tiere sind im zitternden Meer beheimatet, darunter Grauwale, Weißwale, Buckelwale, gefleckte Wale mit ihren Jagdgruppen, von vielen die Wölfe des wilden Meeres genannt, und die mächtigen Leviathane, die ältesten und größten Lebewesen der Welt. Die westlichsten Gewässer des zitternden Meeres von Skagos und den grauen Klippen bis zum Delta der Sarne sind die besten Fischgründe der bekannten Welt. Kabeljau und Hering sind dort besonders häufig. Fische aus so fernen Landen wie den Three Sisters im Westen und Morosch im Osten wurden schon in diesen Gewässern gesichtet, werden dort von der freien Stadt Bravos allerdings nur geduldet. Die Flotte der Bravosi beherrscht das Meer nordwestlich von Essos und wird durch die Kriegsschiffe ihres Sea Lords beschützt. Fischfang bildet zusammen mit dem Bankenwesen und dem Handel die drei Säulen, auf denen der Reichtum und Wohlstand von Bravos gründet. Auf dem Weg nach Osten erreicht ein unerschrockener Seefahrer jenseits von Bravos zunächst die Gewässer der freien Stadt Lorat und passiert dann die Axt, auf der im Laufe der Jahrtausende viele verschiedene Völker lebten und starben und in unzähligen Kriegen fielen. Östlich der Axt erstreckt sich das tiefblaue Wasser der Bitterkrautbucht, wo Schiffe aus Ib und Lorat schon so oft um die Vorherrschaft kämpften und auch die letzte große Kriegsflotte des Königreichs von Sarnor vom Sea Lord von Bravos versenkt wurde. Auf Ib nennt man diese Wasser die Schlachtenbucht, die Lorati nennen sie die blutige Bucht. Auf ihrem Grund sollen 1000 versunkene Schiffe und die Gebeine von 50.000 ertrunkenen Seeleuten liegen und den Krabben, für die die Bitterkrautbucht berühmt ist, eine Heimstatt bieten. Jenseits der Bitterkrautbucht liegt das Delta der Sarne, des großen nach Norden fließenden Stroms, der mit seinen vielen Nebenflüssen einen Großteil von Zentral-Essos bewässert. Hier steht Saad mit seinen weißen Mauern, die letzte und unbedeutendste, wie viele sagen, der großen Städte des untergegangenen Königreichs Sarnor. Die Ruinen von Saads Schwesterstadt Saris, die schon vor Jahrhunderten von einem dothrakischen Karl geplündert und zerstört wurde, finden sich jenseits des Deltas. Dazwischen, an einem weiteren Mündungsarm des großen Flusses, erhebt sich eine Kolonie der Lorati, Morosch, eine Stadt des Bergbaus und Fischfangs. Jene, die kühn genug sind, noch weiter nach Osten vorzudringen, werden als nächstes die Küste des kleinen ländlichen Königreichs Omba passieren, dessen feige Könige und schwache Fürsten vor allem für das Getreide, die Edelsteine und die Mädchen bekannt sind, die sie den Dothraki jedes Jahr zum Geschenk machen, um nicht behelligt zu werden. Östlich von Omba erreichen unsere unerschrockenen Seefahrer die Stoßzahnbucht, die weithin berühmte Kolonie der Walrosse. Und schon bald darauf durchqueren sie das Herz des zitternden Meeres, wo jeder Felsen und jede Welle von den haarigen Menschen der großen Insel Ib beherrscht wird. Den Legenden zufolge sind 1000 Schiffe in der Kannibalenbucht festgefroren, von denen manche noch von den Kindern und Enkeln der ursprünglichen Mannschaften bewohnt werden. Sie alle überleben, indem sie das Fleisch anderer im Eis eingeschlossener Seeleute verspeisen.